Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr seht gut aus. So, ich habe jetzt schon ein paar Mal hier gepredigt, bin auch schon ein paar Mal angesagt worden von verschiedenen Leuten, waren auch schon Frauen dabei, aber sorry, Ladies, es waren auch keine so schöne dabei. Ja, das ist schon so. Aber ihr seht auch gut aus. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ganz besonders über die Leute unter 20, die da sind. Hi Flo, du bist über 20, freue mich trotzdem. Über alle Leute, die über 80 sind, freue mich auch, dass ihr da seid. Hi Oma. Und alle zwischen 20 und 80, cool, dass ihr da seid. Ja. So, ich musste ja in Church Tools reinschreiben, was es geht in meiner Predigt, was auch das Thema ist. Und der Predigttitel, und den hättet ihr jetzt, ist leider unten nicht ausgehängt worden, deswegen seht ihr da nur ein Loch, wo die Predigtankündigung ist. Aber es hat auch was Positives, ihr seid jetzt ganz gespannt, um was es geht und wisst es nicht. Also jedenfalls, Titel der Predigt ist Glaube, Hoffnung und Liebe Teil 1, ein positiver Glaube. Ja, also es geht um Glauben, das ist die Predigt und das Ganze ist Teil einer dreiteiligen Predigtreihe, die ich halten werde zum Thema Glaube, Hoffnung und Liebe. Und ich stelle mir dann vor, dass wenn die Predigtreihe fertig ist, dass es dann unten irgendwie zum kostensparenden Set gibt, Matthias Eller, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und wenn man bedenkt, wie regelmäßig ich predige und dass ich vielleicht noch was anderes dazwischen schieben werde, könnt ihr das in etwa 7, 8 Jahren erwerben. Aber ich habe es vor, es durchzuziehen. Aber wie gesagt, dann in 8 Jahren könnt ihr dann die Steelbook Edition, hoffe ich, kaufen. Gut. Aber heute geht es um Glauben. Und warum das Ganze? Weil es einfach ein zentrales Thema unseres Glaubenslebens ist. Wisst ihr, ohne Glauben geht nichts. Meine Basisbibelstelle steht in Römerbrief im 1. Kapitel 16. Und es kommen einige Bibelstellen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm für euch. Weil, das ist ganz gut, Thomas. Weil die Bibel, wenn Gott uns das wirklich auslegt und uns wirklich das zeigt für unser Herz, dann produziert das Glauben, so Bibelstellen. Deswegen, eine Bibelstelle ist nichts Schlimmes in der Predigt, finde ich. Sehe ich auch so. Gut, also erste Bibelstelle steht im Römerbrief. Und da sagt Paulus so, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist die Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden und dann für den Nicht-Juden. Denn darin wird offenbar, im Evangelium wird offenbar die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht. Und dann zitiert er so den Propheten Habakuk, der sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also der Gerechte wird aus Glauben leben. Und deswegen schäme ich mich auch nicht des Evangeliums und ich schäme mich auch nicht, heute über Glauben zu reden, auch wenn wir schon 50 Predigten darüber hatten und vielleicht auch 500, was weiß ich, in der Gemeindegeschichte, weil es einfach ein sehr zentrales Thema ist und ohne Glauben geht es nicht. Irgendwann vor mehreren, vielen Jahren mal mit jemandem aus dem Dorf über den Glauben so geredet und der meint dann, ja, ein bisschen Glauben schadet auch nicht. Und da dachte ich so, ja, nee, ein bisschen Glauben bringt's nicht. Ich brauche für alles Glauben in meinem Leben mit Jesus. Für alles ist Glauben notwendig. Ohne Glauben geht nichts. Das ist auch schon festgestellt. Ohne Glauben geht gar nichts. Deswegen geht's heute um Glauben. Ja, weil der Gerechte aus Glauben leben wird. Und es gibt so drei Punkte. Der erste Punkt ist so, was ist Glauben überhaupt? Was ist das? Der zweite Punkt, der Glaube kommt. Das kennt ihr ja aus, habt ihr auch schon in der Gemeinde, wenn ihr in der Gemeinde seid, wisst ihr das. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Also der zweite Punkt beschäftigt sich so mit, was passiert, wenn dein Glaube an einer Stelle unvollständig ist und du Glauben brauchst? Dann sagt die Bibel, der Glaube kann dann kommen. Aber wie passiert das? Da möchte ich so drauf eingehen. Und der dritte Punkt ist dann so, aus Glauben zu leben, dass du Glauben einfach brauchst für dein tägliches Leben mit Jesus. Also einfach so auf diesen Punkt, da möchte ich so drauf eingehen. Jo. Und ihr kennt das, wenn wir uns mit dem Thema Glauben beschäftigen, gibt es so ein ganz zentrales Kapitel, was sich eigentlich nur mit dem Thema Glauben beschäftigt. Und das steht wo, Sigmund? Sehr richtig, das wollte ich hören, in der Bibel. Gut, Sigmund? Sehr richtig, Hebräer 11. Also wenn ihr was nachlesen wollt, das eine Kapitel, was ich euch wärmstens ans Herz lege, Hebräer Kapitel 11. Da geht es um Glauben und es fängt schon so damit an, halt so eine Definition von Glauben, was ist das? Und da steht halt so, der Glaube ist ein Festhalten an dem, was man hofft. Also das, was du hoffst, du hältst dran fest und ein Nichtzweifeln an Tatsachen, die man nicht sieht. Also Glauben ist Festhalten an Tatsachen, die tatsächlich real sind, die wahr sind, aber die du nicht siehst mit deinen Augen. Und dann stehen da noch verschiedene andere Stellen. Unter anderem steht dann halt, durch Glauben sehen wir, dass die Welten halt und alles, was sichtbar ist, ist aus Nichtsichtbarem entstanden. Also wir sehen ja viel mit unseren Augen, können viel antasten, aber die Bibel sagt, dass alles ist aus Nichtsichtbarem entstanden. Das lehrt uns der Glaube. Und dann eine Stelle, die Melle eben schon gesagt hat, in Hebräer 11,6, da steht halt so, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Das geht gar nicht. Da steht dann halt, denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen ein Belohner ist, die ihn ernstlich suchen. Wisst ihr? Ja, und da steckt ganz viel darüber, was Glauben ist und was Glauben nicht ist. Und so der erste, also das ist jetzt der erste Punkt, was ist Glaube? Und das erste, was ich sagen möchte, Glauben ist nicht schauen. Glauben und Sehen sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Das steht auch im zweiten Korintherbrief, das steht so im fünften Kapitel, Vers 7. Da redet Paulus halt so eigentlich über die Auferstehung und alles und meint halt, es kommt der Punkt, wo wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber jetzt in dieser Zeit sind wir noch nicht an dem Punkt. Wir sind jetzt hier in der Welt und da müssen wir durch Glauben leben. Und da steht dann halt, wir leben aus Glauben und nicht durch Schauen. Weißt du, jetzt in der Zeit, du siehst Gott ja nicht von Angesicht zu Angesicht. Ich sehe meine Frau von Angesicht zu Angesicht und den Thomas Hoffmann von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ja. Aber Gott, den Vater, sehe ich nicht von Angesicht zu Angesicht jetzt. Er ist noch nicht sichtbar, weil ich noch nicht im Himmel bin und du bist auch noch nicht da. Das heißt, du musst durch Glauben halt einfach ergreifen. Und das ist es so, das ist so ein zentraler Punkt. Glauben ist nicht schauen. Also wenn es darum geht, was Glaube ist nicht schauen. Was ist Glauben nicht? Nicht schauen, sondern ein Festhalten an dem, was man hofft, ein Nichtzweifeln an Tatsachen, die man gerade nicht sieht. Okay? Also der Trick am Glauben ist, das zu glauben, was du gerade mal nicht siehst und nicht fühlst. Nicht siehst mit deinen natürlichen Augen, nicht fühlst mit deinem Sinn und nicht mit deinem natürlichen Verstand auch notwendiger begreifen kannst. Und wisst ihr, ich bin Lehrer. Klar, mein Ziel ist es als Lehrer, dass Leute ihren Verstand benutzen. Und auch als Christ, nein, du musst deinen Verstand nicht irgendwie wegschmeißen. Aber es gibt halt Bereiche, wo der an die Grenzen kommt und wo halt einfach der Glaube greift. Wisst ihr das? Schon festgestellt? Unser Verstand ist ja was Gutes, der nützt uns, der dient uns, aber er hat seine Grenzen. Gerade so in der Mathematik, und das ist jetzt ein bisschen Matheunterricht, also es gibt, wenn ihr Kreise so kennt, da gibt es diese Kreiszahl, die notwendig ist, um den Flächeninhalt und Umfang vom Kreis zu berechnen, da gibt es diese Zahl Pi, schon von gehört, wenn ihr in der Schule wart. Irgendwann habt ihr schon von Pi gehört. Das ist so eine Zahl, 3,1415 mit ganz vielen Kommas. Und in der Bibel gibt es so eine Stelle im Alten Testament, da wird so von so einem runden Becken halt geredet, irgend so ein Kupferbecken, was für irgendwas Rituelles benutzt wurde. Wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, könnte ich vielleicht noch sagen, was es ging, aber es ist jetzt nicht so wichtig. Da steht halt, ein Durchmesser von 20 Ellen und das Ganze kann man mit einem Band von 60 Ellen halt umspannen. Und wenn man das halt so durcheinander teilt, merkt man halt, okay, da kommt so eine Annäherung für Pi raus von 3. Und wirklich ist es halt 3,1415 bla 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 und so weiter bis in Ewigkeit. Und irgendwann im Studium hat halt mal einer in so einem Seminar halt irgendwie gemeint, ja, die Bibel meint ja, hat ja da eine Annäherung von 3 und selbst im alten Babylon, Ägypten hatten die schon bessere Annäherung, haha, weil so halt, um die Bibel halt was Primitives darzustellen. Aber so für mich jetzt, also wie gesagt, das ist jetzt eine Fußnote, aber so als Mathelehrer, da zeigt sich halt irgendwie so die Arroganz von uns als Menschen. Dass wir halt denken, wir haben es geblickt, weil wir halt mittlerweile, ja, wir können mit Computern die Kreiszahl Pi auf, was weiß ich, auf die 60.000. Nachkommastelle halt bestimmen. Aber die Sache ist, diese Zahl hat kein Ende. Okay? Diese Zahl hat kein Ende. Selbst wenn wir alle Menschen an alle Computer der Welt setzen würden, solange wie wir wollen, würden wir nie das Ende von dieser Zahl erreichen. Wisst ihr, wenn ihr so Mathematik anguckt und das Ganze gilt für alles, dann stellt ihr fest, wir sind sehr begrenzt. Selbst wenn du alle Menschen zusammenpacken würdest, die würden nie an das Ende von dieser Zahl kommen. Und auch wenn du mal einfach zählst, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter, dann hast du wahrscheinlich schon mal ausgetestet, gerade als Kind, guckst du halt, wie weit kannst du zählen. Und du weißt, es gibt große Zahlen. Aber mal ehrlich, wenn wir uns alle hinsetzen würden und aneinander hängen würden und zählen würden, wir würden nie am Ende rauskommen. Und was sagt uns das, was ist die Lehre? Wir sind als Menschen, wir sind begrenzt geschaffen. Wir sind begrenzte Wesen. Und wir leben im Rahmen von Gottes Unendlichkeit. Weißt du, die Welt wird zusammengehalten von allen Seiten von der Unendlichkeit her. Und weißt du was? Mein Verstand sprengt das. Ich kann das nicht begreifen mit meinem Verstand. Ich kann es nur durch Glauben begreifen. Geht es euch vielleicht auch so? Wie willst du die Unendlichkeit begreifen? Und wie gesagt, die Unendlichkeit ist da. Wenn du jetzt einfach dir das mit den Zahlen anguckst, weißt du, wo ist das Ende? Und wenn es ein Ende gibt, was passiert hinter dem Ende? Weißt du, wir sind ja von der Unendlichkeit umgeben. Und unser Verstand kommt an die Grenze. Punkt. Es ist einfach so. Unser Verstand hat Grenzen, das zeigt uns das so deutlich. Und was darüber hinausgeht, wir brauchen Glauben. Auch in den Naturwissenschaften, da wird ja mit Glauben gearbeitet. Klar gibt es da Theorien, was passiert sein soll vor dem Anfang und nach dem Ende und so weiter. Aber Fakt ist, kein Mensch weiß es und kein Mensch kann es wissen und wir sind auf Offenbarung angewiesen. Es ist einfach so. Wisst ihr, Wissenschaftler ziehen das halt aus anderen Quellen. Wir ziehen es aus der Bibel, weil wir Jesus kennen. Gott sei Dank. Aber das ist es auch. Weißt du, wir sind angewiesen auf Offenbarung. Wie sollen wir es sonst wissen? Wir leben aus Glauben. Du lebst aus Glauben. Es ist halt die Frage, wo investierst du deinen Glauben rein? Und nein, du kannst nicht alles sehen. Und wir sind in Deutschland so gepolt, wir glauben das, was wir sehen. In der Welt ist es so, Susan, du glaubst das, was du siehst. Weißt du, wenn du ein Plus von 3.000 Euro auf deinem Konto hast, dann glaubst du, ja, mir geht's gut. Wisst ihr? Du glaubst, was du siehst. Aber das ist einfach komplett konträr zu dem Glauben der Bibel. Die Bibel sagt, also die Welt sagt, was ich sehe, glaube ich. Und die Bibel sagt und der biblische Glaube sagt, du wirst nichts sehen, zu sehen bekommen in deinem Leben, wenn du es nicht vorher glaubst. Das, was du glaubst, wirst du sehen. Das Positive und das Negative, was du glaubst, wirst du irgendwann sehen. Du wirst zu sehen bekommen, alles, was du glaubst. Du glaubst es und mit der Hand deines Glaubens ziehst du es vom unsichtbaren Bereich in den sichtbaren. Ist einfach so. Und das zieht sich ja durch die ganze Bibel. Wir könnten jetzt Petrus auf dem Wasser halt einfach heranziehen. Ihr kennt die Stelle. Also wenn ihr Christ seid schon länger, Petrus ist auf dem Wasser gelaufen, Jesus ist auf dem Wasser gelaufen, ein Mensch hat es auch gemacht, Petrus. Der hat nämlich gesagt, wenn du es bist, Herr, befiehl mir auf dem Wasser zu laufen. Und dann hat Jesus gesagt, komm. Und dann ist Petrus aufs Wasser gestiegen und das Wasser hat ihn getragen. Kann Wasser tragen? Schon mal probiert? Bist du schon mal irgendwo? Also du wirst festgestellt haben, es trägt nicht. Wasser trägt nicht. Das, was da passiert ist, ist eine Unmöglichkeit gewesen. Für den Verstand nicht zu begreifen, unmöglich, ist trotzdem passiert. Auf den Glauben von Jesus hin hat er sich in Bewegung gesetzt, hat auf Jesus geguckt und ist losgelaufen. Und dann wisst ihr halt auch, was passiert ist als nächstes. Hoffmann, was hat er als nächstes gemacht? Amen. Ich wiederhole jetzt das, was der Thomas gesagt hat, nochmal für die Livestream-Zuhörer. Hi. Also Thomas hat gesagt, er blickte dann irgendwann weg von Jesus auf die hohen Wellen und dann ging es abwärts. Und so ist es. Also Glauben ist nicht Schauen. Und ja, doch, Glauben hat sehr viel mit Schauen zu tun. Es ist die Frage, was schaust du an? Wenn wir vom Glauben reden, dann ist die Frage, was schaust du an? Amen. Amen, Sigi. So ist es. Du schaust Jesus an und dann wirst du getragen. Ist in allen Situationen so. Wisst ihr, in dieser Sache mit Petrus auf dem Wasser, da ist ja so der Kern von dem Glauben ganz gut demonstriert, finde ich. Weißt du, es ist eine Unmöglichkeit, es ist nicht möglich. Und du stehst wahrscheinlich auch irgendeiner Unmöglichkeit gerade gegenüber. Weißt du, wir benutzen ja häufig so Heilung oder finanzielle Sachen als Illustration. Es gilt letztlich ja für alles, aber jetzt beispielsweise eine Heilung. Du siehst dich einer unmöglichen Situation gegenüber. Weißt du, du weißt einfach, die Sache ist kaputt und vielleicht medizinisch gerade auch nicht zu flicken. Und dann ist die Sache erstmal, die ist natürlich gesehen nicht möglich. Okay? Selbe Sache wie Petrus, du siehst dich einer Unmöglichkeit gegenüber. Und ja, es gibt eine Lösung durch den Glauben, das sagt die Bibel sicher. Klar, Gott kann heilen, Gott will heilen. Aber die Sache ist, durch den Glauben empfängst du es und da ist meine Frage, was schaust du an? Weißt du, wenn du jetzt die ganze Zeit deine Problematik anschaust, die hohen Wellen um dich herum, deine Krankheit, deine finanzielle Not, deine charakterlichen Schwächen, deine Herausforderungen, was wird passieren? Dein Glaubenslevel wird sinken, deine Erwartungen. Dann kommst du in Bedrückung, du sorgst dich, die Sachen bedrücken dich, du hast keinen Glauben mehr, dass du einen großen Gott hast in dieser Situation, du siehst nur noch die großen Probleme und hast einen kleinen Gott. Wo ist Gott überhaupt in dieser Situation? Er ist so weit weg. Und dann singst du. Auf der anderen Seite, wenn du Jesus anschaust, dann stehst du auf diesen Sachen. Das hast du wahrscheinlich auch schon erlebt in deinem Glaubensleben. Du hast ja nicht nur Niederlagen erlebt, sonst wärst du nicht mehr hier. Jeder von euch hat ja genügend Siege auch erlebt. Und da wirst du ja auch berichten können, in dieser Situation habe ich mich in einer unmöglichen Situation gegenüber gesehen. Ich habe auf Jesus vertraut, ich habe nur Jesus gesehen in dieser Situation und ich bin gut durchgekommen. Wer hat das schon erlebt? Amen. Und das ist es, das ist der Schlüssel. Was schaust du an? Frank, dein Glaube ist entscheidend, wird er davon bestimmt, was du anschaust. Schaust du in Jesu Augen oder schaust du auf die Wellen um dich herum, auf die Umstände? Das ist einfach die Frage. Also, erster Punkt, Glauben ist nicht schauen. Verstanden? Glauben ist nicht schauen. Zweite Sache so zu dem was ist Glauben, möchte ich halt auch so sagen, Glauben ist Empfangen. Glauben hat ganz viel mit Empfangen zu tun. Und im Grunde hat die Predigt so ein bisschen für mich angefangen, es gibt ja Leute, die sehen ganz viele so Bilder jetzt, so, wenn die prophetische Eindrücke haben, dann sind die häufig in Bildform oder so, dass die irgendwas sehen oder so. Ich habe das eigentlich nie. Aber letztes Jahr hatte ich mal eins im Gebet. Habe ich so gebetet und habe dann so das Wort Glauben vor mir gesehen, ganz groß. Und dann kam so, wie so eine Schriftillustration war das, dann kam halt von oben so, kindlicher Glaube an einen liebenden Vater. Und das ist irgendwie hängen geblieben bei mir. Also irgendwie habe ich das wirklich als Reden Gottes empfunden. Und da dachte ich so, ja Mann, genau das ist es. Das ist Glaube, wenn wir über Glauben reden. Glaube ist ein kindlicher Glaube an einen liebenden Vater. Und schnell als Christ wird einem ja irgendwann bewusst, dass Glauben zentral ist. Und mir ist das auch bewusst geworden in meinem Glaubensleben am Anfang. Glauben ist was Zentrales. Und ich habe es halt erst, so eine Sache, die ich nicht ganz geblickt habe, ich habe halt immer gedacht, man kann glauben, oder am Anfang, man denkt irgendwie so, du kannst es durch deine große Willensanstrengung jetzt produzieren, den Glauben. Und das ist eine Sache, die ich gelernt habe, das funktioniert nicht immer. Wisst ihr, teilweise ist es so, ja, du triffst eine Entscheidung und hält einfach an fest. Weißt du, einfach so eine Entscheidung. Nee, vergiss es, ich entscheide mich hierfür, das hat auch was mit Glauben zu tun. Aber es gibt Bereiche, da kannst du dich auf den Kopf stellen und deinen Willen hoch 10 anstrengen und es wird sich nichts tun, dein Glaube wächst nicht. Also es ist jetzt einfach meine Erfahrung. Es gibt halt einfach Bereiche, da kannst du es mit deinem Willen, kriegst du es nicht gebacken. Und so in einigen Bereichen, da war es halt einfach so, ich hatte keinen Glauben halt einfach. Und da ist es halt einfach dieser Bereich, weißt du, so dieses kindliche Vertrauen an einen liebenden Vater, das ist es einfach. Wenn du Glauben hast, dann ist es nicht dein Glaube an deine Glaubensgröße, weißt du. Es ist nicht deine Fähigkeit zu glauben, sondern es ist Gottes Güte, es ist Gottes Liebe, es ist deine Beziehung zu deinem Vater. Die Bibel macht das ja sehr deutlich, weißt du, wir sollen ja werden wie die Kinder, wenn wir zu Gott kommen wollen. Schon gehört? Wir sollen werden wie die Kinder. Und das hat ganz viel mit Glauben zu tun. Glauben ist letztlich, die Gnade Gottes ist ein Geschenk und der Glaube ist die Hand, die das Geschenk empfängt und auspackt und dann damit spielt, dann damit was macht. Im Epheserbrief im 2. Kapitel, Vers 10, der Vers wird auch häufiger genannt, aber da steht so, ihr seid errettet aus Glauben, aus Gnade durch den Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist, es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ja, also wir sind aus Gnade errettet, aus Gottes Gnade, durch den Glauben empfangen wir es, nicht aus unseren Werken, es ist Gottes Geschenk, damit niemand sich rühme. Die Gnade Gottes ist ein Geschenk, ist auch unverdient und die Bibel sagt da ja sehr klar, es ist nicht deine Anstrengung, es ist nicht dein Werk, es ist nicht dein Tun, es ist nicht, wie gut du bist. Es ist Gottes Geschenk erstmal. Alles im Leben mit Jesus, seid ihr noch da? Ja, alle noch da? Alles in deinem Leben mit Jesus ist letztlich ein Geschenk von Gott. Du könntest es dir nicht erkaufen. Es ist was Unverdientes. Und du empfängst es durch den Glauben. Es ist ein unverdientes Geschenk. Und Gott sei Dank, sage ich dazu, gibt Gott uns nicht das, was wir verdienen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin sehr, 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 sehr dankbar, dass ich nicht das bekomme, was ich verdiene immer. Und letztlich, wenn man es durchdenkt, was hätte ich denn verdient auf dem Weg, auf dem ich unterwegs war? Ich hätte die Hölle verdient. Ich wäre in die Hölle gewandert. Hätte mich nicht beschweren können. Ich habe auch nicht für alles eine Quittung bekommen in meinem Leben, was ich an bescheuerten Sachen gemacht habe. Als Nicht-Christ und teilweise auch noch als Christ. Also Gott sei Dank habe ich nicht für alles eine Quittung bekommen und Gott sei Dank bekomme ich nicht immer das, was ich verdiene. Ja, Gott sei Dank. Und das Gute, was wir bekommen, ist ein Geschenk. Jesus hat es erkauft am Kreuz. Er ist schuldlos ans Kreuz gegangen, damit wir das Gute empfangen, was ihm einfach zusteht. Er hat das Schlechte, was uns eigentlich zugestanden hätte, hat er auf sich genommen am Kreuz und weggeschafft, damit wir das Gute empfangen, was uns eigentlich nicht zusteht, aber was ihm zugestanden hätte. Und was sage ich da? Danke, Jesus, danke, Gott. Danke, Gott, ehrlich. Und das ist halt eine Sache, wenn wir über Glauben reden, ist so dieses, es ist ein Geschenk, die Gnade ist ein Geschenk, und du empfängst durch Glauben. Halt einfach so was Kindliches auch. Und da sind einfach Kinder auch ein Vorteil. Also es ist ein Vorteil, wenn man Vater ist. Ihr Väter. Das ist was Gutes. Weil du siehst halt auch deine Kinder und du lernst halt. Weißt du, ich meine, manchmal kosten sich ein bisschen Nerven. Aber du siehst halt auch so viel. Weißt du, einfach dieses kindliche Vertrauen ist was Gutes. Einfach so der Noah, der springt dann einfach von seinem Bett runter so auf mich und denkt keine Sekunde nach. Also der steht auf dem Bett und hopst einfach so runter, ohne einen Gedanken darüber zu verschwenden, was passieren könnte, weil er einfach, ja, er weiß halt, klar, der Papa fängt mich auf. Er weiß es einfach. Und so ist es ja in eigenen Bereichen. Weißt du, deine Kinder sind da auch ganz unverschämt und unkompliziert, weil die wissen es halt einfach. Ja, klar, der fängt mich auf. Ja, klar. Wisst ihr, meine Kinder müssen auch nicht hungern, weißt du, ich meine, die müssen jetzt nicht betteln. Boah, bitte, bitte kann ich zum Mittagessen mich dazu setzen. Bitte, bitte gib mir doch ein bisschen ein paar Nudeln ab. Versteht ihr das? Versteht ihr es auch ein bisschen als geistliches Bild, wir als Christen? Wir sind Kinder des Vaters. Wir haben das Recht, an Gottes Mittagstisch zu sitzen und mitzuessen. Und manchmal stehen wir da wie Bettler. Oh, bitte, 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 Gott, gib mir noch ein bisschen Nudeln ab, ein bisschen Brot, ein bisschen Soße. Ich will ja, ach, ich brauche ja eigentlich nicht mehr Soße, gib mir nur ein bisschen die Nudeln, damit ich was zu essen habe. Versteht ihr das, Lydia? Verstehst du, was ich sagen will? Verstehst du, was ich sagen will? Weißt du, wir sind wie Kinder in Gottes Haus. Und es ist alles da. Es ist ein Geschenk. Es ist Gottes Güte, die es uns anbietet. Und wir brauchen es nur zu empfangen. Also ganz viel in meinem Glaubensleben, wo mein Glaube gewachsen ist, hatte auch mit Entspannung zu tun. Einfach, wo ich einfach die ganze Zeit dachte, boah, wenn ich nur stark genug, lang genug, genug bete und genug das und das mache, dann habe ich es. Wo ich dann feststellen musste, nee, das war nicht der Weg, damit habe ich mir nur die Stirn blutig gerannt. Aber so ein bisschen Entspannung da reinzubringen, einfach zu sagen, ey, ehrlich gesagt, ich pack's eh nicht. Ich hab's nicht, bin's nicht, kann's nicht. Aber Gott hat's, kann's, will's mir geben und ich empfang's. Also das sind so die zwei Sachen, wenn wir über Glauben reden. Und da gibt's noch viel, viel mehr zu sagen. Aber zwei Punkte, die ich einfach beleuchten möchte heute. Der erste Punkt, Glauben ist nicht schauen. Und der zweite Punkt, Glauben ist ein Empfangen von Gottes Geschenk. Es ist ein kindlicher Glaube an einen liebenden Vater. Es ist nicht dein tolles Glaubenswerk, deine Leistung. Es ist einfach ein kindliches Vertrauen, dass Gott gut ist und es dir gerne gibt. Amen. Amen. Jetzt trinke ich einen Schluck. Das ist gleichzeitig das Zeichen, dass jetzt gleich der nächste Punkt drankommt. So, der zweite Punkt. Ist so, wie kann der Glaube kommen, wenn er gerade mal nicht da ist? So, der zweite Punkt ist, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Weißt du, was machst du, wenn der Glaube an einem Punkt unvollständig ist? Wie gehst du dann vor? Und ihr wisst, ihr habt die Lösung. Wo kommt er her? Aus der Verkündigung, aus der Predigt, aus dem Hören der Verkündigung. Und die kommt letztlich aus dem Wort Gottes. Also ja, der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Und ja, da möchte ich jetzt einfach so ein bisschen drauf eingehen, wie. Also ich meine, klar ist das die Lösung. Weißt du, es gibt hier auch einige Leute, für die ist die Lösung ganz einfach. Und ich kann es dir einfach so sagen, du bist faul und passiv in deinem geistlichen Leben. Du investierst nichts in die Bibel, in deinen täglichen Umgang mit dem Wort Gottes. Deswegen bist du schwach im Glauben. Für ein paar in diesem Raum ist das die Lösung. Also es war jetzt 2.0. Das war jetzt auch nur eine Fußnote. Das betrifft wahrscheinlich nicht die meisten hier. Vielleicht 2, 3 sitzen hier, die das betreffen konnte. Aber wisst ihr, ich habe halt auch festgestellt, irgendwann, die Bibel an sich ist auch nicht immer die Lösung. Und das, ich will erst sagen, was ich damit meine. Klar ist die Bibel in allem die Lösung. Aber jetzt beispielsweise an der Uni, ich habe im letzten Semester, so als ich noch aufs Referendariat gewartet habe, da habe ich dann nochmal so angefangen, evangelische Religion ein bisschen reinzuschnuppern, zu gucken, wäre das noch was als drittes Fach, war es dann letztlich nicht. Also ich weiß euch was sagen, da gab es Leute, die die Bibel quasi auswendig konnten. Von vorne nach hinten im Grunde wussten, wo was steht. Aber die hatten nicht mal einen rettenden Glauben, die hatten null Glauben. Wo du einfach gemerkt hast, es ist total tot, der weiß überhaupt nicht, wovon er da redet. Er kennt Jesus nicht, es ist nichts lebendig davon. Der weiß nur ein paar tote Bibelstellen, aber nichts an Lebendigen dahinter. Das hat mich halt auch, weißt du, das musst du dann auch erstmal verarbeiten. Hä? Der Glaube kommt doch aus dem Wort, müsste nicht eigentlich mehr Glauben da sein, je mehr ich in der Bibel lese? Und dann wirst du aber konfrontiert mit Leuten, die kennen die Bibel, die verbringen viel Zeit mit der Bibel, haben null Glauben. Null. Und dann muss man ja einfach mal nachhaken, ja, was ist es denn dann? Also, ist es die Bibel dann doch nicht? Doch, die Bibel ist es, aber es gibt halt ein paar Sachen, die damit zusammenspielen müssen. Ja, gut, wie ist das? Also erstmal ein Schlüssel, um das zu verstehen, ist so Markus Kapitel 4. Das wäre auch noch, also zwei Kapitel, die ihr nochmal nachstudieren könnt, wären einmal Hebräer 11 und dann Markus Kapitel 4. Und das fängt so an mit dieser Gleichnisrede vom Sämann. Kennt ihr das? Wer kennt das? Hände hoch. Wer kennt es nicht? Hände hoch. So, dasselbe Phänomen betrachte ich im Klassenzimmer auch immer. Es waren nicht alle Hände oben gerade bei diesen beiden Optionen. Teilweise frage ich dann auch noch, wer war zu faul, die Hände zu heben, aber es bringt halt nicht immer was. Also ja, okay, du hast halt nicht die Hand gehoben. Es ist halt so. Also ja, es gibt dieses Gleichnis vom Seemann und da sagt Jesus halt jetzt diese Gleichnisreden, sagt er im Grunde, lest wie gesagt das Kapitel bitte mal nach. Also er sagt halt so, diese Gleichnisreden sind im Grunde der Schlüssel zum Verständnis des Reichs Gottes. Und dann fängt er an mit diesem Gleichnis vom Seemann. Da steht dann, der Seemann ging aus und säte halt den Samen und er fiel auf diese vier unterschiedlichen Böden. Kennt ihr auch? das Wort Gottes ist, ja, okay, und dann ein paar Verse weiter steht dann, der Sämann sät das Wort. Ein paar Verse weiter steht dann, sagen wir, Vers 15 oder so. Lies bitte nach. Da siehst du dann, der Sämann sät das Wort. Es geht ja also um das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird ausgesät, wird verkündigt, aber dann kennt ihr es ja, auf 3 von 4 Böden bringt es keine Frucht, nur auf dem 4. Also ja, wenn wir darüber reden, warum liest der Mensch die Bibel und hat trotzdem keine Frucht, dann ist es halt, hängt es mit deinem Herzensboden zusammen. Weißt du, einige Leute, da fällt es auf den Weg, die schnallen überhaupt nicht, um was es geht. Die verstehen nicht mal, wovon wird hier geredet. Es kommt überhaupt nicht bei denen an. Und dann nimmt es der Teufel direkt wieder weg, sagt die Bibel da. Zweite, die haben wenig Boden. Da geht er auf, aber bringt keine Frucht. Die Menschen sind halt im Herzen nicht wirklich vorbereitet. Der Herzensackerboden ist nicht wirklich bearbeitet. Die können nicht wirklich was damit machen. Ein bisschen, aber sobald dann ein bisschen Bedrängnis kommt, ist das Ding weg. Das sieht man ja auch in Gemeinde. So, Leute gehen ja in unsere Gemeinde rein, wieder raus. Passiert ja immer wieder. Weißt du, die sind da mal eine Weile begeistert, ein paar Wochen. Sobald dann die erste Sache querkommt, passt das. Keine Wurzel. Das dritte sind die Leute, wo es unter die Dornen gefallen ist. Wo halt steht, die Sorge der Weltzeit und der Betrug des Reichtums erstickt das Wort. Es gibt halt einfach Menschen, da muss man halt einfach sagen, ja, da war eine Zeit lang Frucht da, aber das ganze Ding ist einfach unter die Dornen gefallen. Die waren nicht bereit, Buße zu tun. Die waren nicht bereit, sich konfrontieren zu lassen mit ihren Sachen. Und da war es wieder weg. Und der vierte Boden, das sind halt, wie gesagt, die Frucht bringen. Ja. Also wie gesagt, es gibt diese 4 Herzensböden. Also irgendwie muss es was mit uns zu tun haben, dass wir unseren Herzensboden bereiten. Das ist halt das, was ich letztlich sagen will. Dein Glaube ist unvollständig, dann sagt die Bibel, er kommt aus dem Wort. Letztlich, wenn du die Verkündigung halt hörst und aus dem Wort das empfängst, dann wächst dein Glaube. Aber wir sehen halt auch, du musst in gewisser Weise deinen Herzensboden bearbeiten. Ja? Ist angekommen? Also, Lydia, du musst deinen Herzensboden bearbeiten. Und Tabea, du auch. Du musst deinen Herzensboden bearbeiten, wenn du Glauben halt, deinen Glauben wachsen sehen möchtest. Ja, und da einfach ein paar Grundsätze zu. Im Johannesevangelium, da redet halt Jesus zu den Pharisäern halt und redet sich so fast ein bisschen mundfusselig, aber jedenfalls meint er dann, meine Lehre ist nicht von mir, also Johannes 7,16, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Also ihr seht hier, Jesus hat das Wort Gottes den Leuten weitergegeben und hat gesagt, wenn ihr den Willen Gottes tun wollt, ich rede nicht mein Zeug hier, ich rede, was Gott der Vater mir gegeben hat. Und wenn ihr das erkennen wollt, wenn ihr den Willen Gottes tun wollt, werdet ihr es erkennen, wenn nicht, dann nicht. Und Fakt ist, einige Leute haben keine Erkenntnis aus dem Wort Gottes. Warum nicht? Weil sie keine Bereitschaft haben, es umzusetzen. Ist denen im Grunde scheiße egal, sorry. Ist denen egal. Die sagen im Grunde, ja, es mag drinstehen, aber ist mir egal. Und dann kann ich dir was sagen, es wird in diesem Bereich wird's keinen Glauben geben für dich. Du hörst was aus der Bibel, die Sache mit dem Zehnten beispielsweise, und sagst dir, nee, vergiss es, da hört mein Christ dann auf, ans Portemonnaie gehört Gott mir nicht ran. Und dann kann ich dir was sagen, in diesem Bereich wird Gott keinen Glauben in dir freisetzen, null, nichts. Also wenn diese Bereitschaft nicht grundsätzlich da ist, zu sagen, ja, ich will das eigentlich, ich will das, dann kann ich dir sagen, was passiert, nichts wird passieren. Du kannst 100 Bücher zu dem Thema lesen, wie du rauskommst aus finanziellen Schwierigkeiten oder was weiß ich, der andere Bereich, der es halt gerade für dich ist. Du kannst 1000 Predigten hören, nix. Ja, also ist diese grundsätzliche Bereitschaft da zu tun, was Gott sagt? Das ist eine Kernfrage. Wenn wir über Glauben reden, ist das eine Kernfrage. Weil sonst, du wirst es nicht mal schnallen. Du schnallst es nicht mal. Ja. Gut, zweiter Punkt, auch Johannes Evangelium 16,13. Wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten und so weiter. Dann steht dann, von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Also eine Sache, wenn du die Bibel verstehen willst und dein Glaube wirklich wachsen soll, ist der Heilige Geist. Du brauchst den Heiligen Geist. Warum verstehen einige Leute die Bibel nicht? Weil sie das Ganze ohne den Heiligen Geist angehen. Das ist einfach so. Ganz viele Leute draußen in der Welt, die lesen auch die Bibel, aber sie schnallen es nicht, weil der Heilige Geist es ihnen nicht lebendig macht. Deswegen lesen sie das nur wie ein totes Wort. War für mich auch so, als Jugendlicher, als ich Gottes Willen nicht tun wollte. Ich wollte Gottes Willen nicht tun. Und soll ich euch was sagen, was die Bibel für mich war? Nix, ein totes Buch. Ich dachte, die kann man wegschmeißen, kann man neu schreiben. Dann habe ich mich bekehrt und habe gesagt, Gott, ich will deinen Willen tun. Und dann ist die Bibel für mich lebendig geworden. Ich habe festgestellt, wow, die Bibel redet zu mir, zu allen Bereichen meines Lebens. Es ist auf einmal so tief geworden, das Buch. Vorher war es ein totes Ding, wirklich. Hatte keine Bedeutung für mich. Und dann auf einmal, wow, krass, zu allen Fragen meines Lebens steht da was drin. Und dann, nächster Schritt, als ich den Heiligen Geist empfangen habe, da ist Farbe reingekommen, die ganze Sache. Da ist nochmal lebendig geworden. Könnt ihr, denke ich, auch bestätigen. Der Heilige Geist ist es und ohne den Heiligen Geist geht's nicht. Also zweite Sache, wenn im Umgang mit der Bibel. Und dritte Sache, da redet auch Jesus so zu den Juden halt, zu den Pharisäern und meint halt, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Also erstes Prinzip, wenn du Glauben aus dem Wort Gottes empfangen willst, ist die Frage, ist die grundsätzliche Bereitschaft da, das zu tun, was da steht? Das ist die erste Sache. Zweite Sache, du brauchst den Heiligen Geist. Und dritte Sache, die Bibel, es geht um Jesus. Es muss dich zu Jesus führen. So wie Petrus halt das Wort von Jesus angenommen hat und in ihm in die Augen geschaut hat und dann aus dem Wasser gegangen ist, die Bibel redet von Jesus. Versteht ihr das? Habt ihr es verstanden? Wisst ihr das? Also wisst ihr das, dass das Zentrum der Bibel die Offenbarung von Jesus ist? Das Zentrum der Bibel ist die Offenbarung von Jesus. Dein Studium der Bibel, dein Studium des Wortes muss dich nicht zu irgendwelchen Erkenntnissen bringen. Weißt du, der sagt dir zu den Leuten, ey, ihr lest so und so viel in den Schriften, ihr kennt die Schriften, ihr lest da drin, weil ihr meint darin halt ewiges Leben und Errettung zu haben. Aber wisst ihr nicht, die führen euch zu mir. Und das ist ja auch was, was man beobachtet. In ganz vielen Denominationen, aber ja, ich rede ja zu uns, das betrifft auch Bereiche unseres Herzens halt einfach, wo wir halt einfach denken, Prinzipien, dies und das und das. Und es gibt ja wirklich Prinzipien im Wort Gottes, die man erkennen muss und anwenden muss und so weiter. Aber letztlich, es geht um Jesus. Das ist es. Jesus ist es, der den Glauben produziert. Deine Beziehung zu Jesus. Es geht um deine Beziehung zu Jesus. Wenn wir von Glauben reden, dann reden wir nicht von irgendwelchen Prinzipien. Das Christsein ist, was unmöglich ist. Es hat mit Unmöglichen zu tun und es hat mit Jesus mit zu tun. Mit wem hat es was zu tun? So ist es. Genau so ist es. Es gibt dieses eine schöne Lied, kennt ihr das? Turn Your Eyes on Jesus. Okay, es geht folgendermaßen, wartet.
Mach ich auch.
Also dieses Lied ist für mich perfekte Theologie, da gibt es nichts dran zu ändern. Es ist einfach so. Da geht es so, turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Also Übersetzung jetzt für die Nicht-Englisch-Leute. Schau das Angesicht von Jesus an, schau ihm direkt ins Auge. Und die Dinge der Welt werden auf einmal ganz seltsam, unklar und undeutlich in den Hintergrund halt einfach im Licht seiner Herrlichkeit und Gnade. Und was sage ich dazu und was sagt ihr dazu? Ja, Mann, das ist es. Jetzt mal ehrlich, wozu bin ich gekommen, als ich Christ geworden bin? Zu Jesus. Mir war im Grunde, Kirche war mir im Grunde scheißegal. Also ich rede jetzt davon, wie ich gedacht habe, als 18-, 19-Jähriger. Ich dachte, ey, Kirche, also das wäre was Lächerliches für mich gewesen, Kirche. Also das war es auch nicht, was ich gesucht habe. Aber Jesus ist es, den ich gefunden habe. Und jetzt stehe ich in der Kirche. Aber ich hoffe, dass, wie gesagt, ich hoffe, dass wir zusammen sind mit diesem Verständnis. Es geht hier um Jesus. Er ist für uns am Kreuz gestorben, sonst keiner. Der Pastor kann mich nicht retten. Ich bin sehr, sehr dankbar für den Pastor. Er ist der Hammer, er ist super. Aber er kann mich nicht retten. Jesus allein ist es, der mich verändern kann. Ich brauche Jesus in allem. Malte, so ist es einfach. Jesus ist es, sonst keiner. Yes. Komm schon, versteht ihr das? Jesus, ja, so ist es einfach. Ja, der Glaube kommt aus dem Wort Gottes, aber halt nur unter gewissen Voraussetzungen, wenn du deinen Herzensboden bereit bist zu beackern. Das Wort Gottes ist da schon seit tausenden von Jahren, aber es gibt sehr viele Leute, denen hat es nichts gebracht. Muss man einfach feststellen. Auch hier unsere Verkündigung in der Gemeinde. Es gibt Leute, die haben Segen daraus empfangen, die haben es voll ergriffen, das Gute. Und es gibt Leute, die haben es nur für eine Zeit ergriffen oder haben es überhaupt nicht geschnallt. Und andere waren einfach nicht bereit, ihre Sünden einfach in Angriff zu nehmen. Und denen hat es nichts gebracht. Ist eine schlimme Sache, aber ist eine wahre Sache. Aber wisst ihr, für die eine Portion Leute, für die ist es das. Wie Paulus das gesagt hat, was ich am Anfang gesagt habe. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt. Für jeden, der glaubt, ist es die Errettung. Klar, für den, der die Hand im Glauben nicht ausstreckt und einfach sagt, nee, Jesus, ich will es auf meine Weise machen. Ist mir egal, was du gemacht hast, ich pack's auch alleine. Für den ist es nicht die Kraft der Errettung. Das sagt die Bibel halt auch. Klar, für die bringt's nichts. Du wohnst in der Nähe von der Seifenfabrik. Das bringt dir nichts, wenn du dir nicht die Seife abholst und dich wäschst. Kennt ihr ja. Ich glaube, Reinhard Bonke hat das gesagt oder irgendwer. Aber ja, das ist es doch. Klar, es gibt Leute, für die bringt die Verkündigung nichts. Leider nichts. Ist sogar noch schlimmer für die, weil die haben sie Erkenntnis und Verantwortlichen handeln trotzdem nicht danach. Aber es gibt andere Leute, die ergreifen es und für die ist es die Kraft Gottes zur Rettung. Für jeden nämlich, der glaubt. Für Juden und für Nichtjuden. Gott sei Dank nicht nur für die Juden, sondern auch für uns, aber Gott sei Dank auch für die Juden. Amen. Gut. Ja, und da möchte ich, ja, letzter Punkt, dann schließe ich damit ab mit dem zweiten Punkt, also der Glaube kommt. Ja, dein Glaube kann unvollständig sein in bestimmten Bereichen. Und wisst ihr, zu Jesus sind auch immer mal Leute gekommen, die hatten Glauben, der in gewissen Bereichen unvollständig war. Als Jesus von der Bergpredigt von dem Berg runterkam, als erstes ist es ihm ein Aussätziger begegnet. Der hatte genug Glauben, um zu Jesus zu kommen, weil er einfach gesagt hat, da ist was, ich muss mal zu dem Jesus hingehen. Und was hat er gesagt? Er hat sich auf die Knie geschmissen und meinte, Jesus, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Also ihr seht schon, er hatte eine Form von Glauben. Er wusste, Jesus ist irgendwie die Antwort, aber er wusste nicht genau, will er es auch. Weißt du, er hat so viel Ablehnung halt erfahren und so und dachte halt, es kann auch sein, dass Jesus mich jetzt auch abweisen wird, so wie das Gesetz, das Alte Testament das gemacht hat. Das hat er gesagt, er musste sich von der Gemeinschaft zurückziehen. Er wusste halt nicht, schickt Jesus mich auch weg. Er hatte also einen unvollständigen Glauben. Und was hat Jesus gesagt? Ich will, sei rein. Wisst ihr? Der kam mit einem unvollständigen Glauben. Er wusste nicht, will Gott auch mich berühren? Und da ist einfach so, Jesus hat gesagt, ich will, sei rein. Zweite Person kam mit einem unvollständigen Glauben, kam mit seinem dämonenbesetzten Sohn halt. Die Jünger konnten nichts tun. Und er meinte halt zu Jesus, wenn du was kannst, hilf mir doch bitte. Also der wusste, ja, grundsätzlich, wahrscheinlich will der, aber ich weiß nicht, ob er kann. Also zweiter Bereich, wo dein Glaube unvollständig sein kann, ist, du weißt nicht, kann Gott was machen? Kann Gott in dieser Situation was machen? Und da meinte Jesus erstmal, hey, ungläubiges Volk, wie lange soll ich noch bei euch sein? Es reicht mir langsam mal mit eurem Unglauben. Aber was hat er dann gemacht? Hat er dann gesagt, tschüss, geh nach Hause mit deinem Sohn, seh zu, wie du klarkommst, wenn du nicht an mich glauben willst, dann vergiss es. Nee, ich meine, er hat erst gesagt, ey, komm schon, also ein bisschen mehr Glaube könnte schon da sein, jetzt mal ehrlich. Aber dann, was hat er dann gemacht? Er hat ihn geheilt. Also wisst ihr, der Mann hatte keinen perfekten Glauben und Gott hat ihm trotzdem in seiner Not, ist er ihm begegnet. Also der Trick für diese Leute, all denen ist geholfen worden, die waren in ihrem Glauben nicht perfekt, aber die sind zu Jesus gekommen. Und wisst ihr, Petrus hatte auch keinen vollständigen Glauben. Er hatte einen Glauben, als er aufs Wasser gestiegen ist, aber keinen beständigen Glauben. Er hatte einen Glauben, ja, ey, ich riskiere es. Mann, ich will das. Ja, ich will ein Risiko eingehen, lass mich auch auf dem Wasser wandeln, was ja sehr cool ist. Aber er hatte keinen beständigen Glauben, wisst ihr? Er hat dann weggeguckt. Und auch da, was hat Jesus gemacht? Hey, sieh zu, ertrink halt, Petrus. Mit so mickrigen Glaubenszwergen will ich nichts zu tun haben. Ich suche mir einen anderen Superchristen. Nee, er hat ihn schon noch rausgeholt. Und was sagt uns das? Auch hat so, wie gesagt, so ein Stück weit Entspannung. Ey, komm zu Jesus. Ja, klar, unser Glaube ist nicht in allen Bereichen vollständig. Vielleicht geht es euch wie mir. Es gibt viele Bereiche, wo ich sehr dankbar bin. Gott hat mich sehr gesegnet in sehr vielen Bereichen. Viele Bereiche laufen einfach gut. Muss ich einfach sagen, zur Ehre Gottes. Danke, Jesus, ehrlich. Aber es gibt Bereiche, da habe ich noch Schwierigkeiten. Und es gibt Bereiche, ja, da ist mein Glaube unvollständig. Da fehlt irgendwie was. Ich weiß nicht genau, will Gott mich auch da berühren, verändern? Oder kann er's? Weißt du, und da ist es halt einfach die Ermutigung, ey, komm zu Jesus, du kannst nichts falsch machen damit. Wenn du zu Jesus kommst, machst du nichts falsch. Und ja, klar, dein Glaube ist wahrscheinlich unvollständig, aber dann hilft es dir auch nicht, dich zu verdammen, ey, mein Glaube ist so klein. Das verfestigt ja nur deinen Unglauben. Wenn du dann nur auf dich guckst, boah, mein Glaube ist so mickrig, Gott wird mich nie berühren, was passiert dann? Weißt du, so eine Negativspirale. Dann wirst du nie was empfangen. Komm zu Jesus, er wird dich auf alle Fälle segnen. Du wirst nichts damit falsch machen. Hat einfach, wie gesagt, diese Entspannung, es ist Gottes Güte, es ist nicht dein Rennen. Es ist Gottes Güte. Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Wenn du dich in Jesu Hände legst, ey, es wird dir nie schaden. Lass nur nicht los. Lass nur nicht los. Amen. Punkt 3. So, Punkt 3, Manjana, Punkt 3 ist so, aus Glauben leben, okay? Es geht so darum, das tägliche Leben mit dem Glauben, weißt du, der Glaube ist wichtig, aber er ist für das tägliche Leben mit Jesus. Dafür brauchst du Glauben. Okay? Ja, Manjana? Lara? Paulina? Eva? Thomas? Der Glaube ist für alles gut, und zwar für das tägliche Leben mit Jesus. Klar, du brauchst Glauben, um geheilt zu werden. Ja, du brauchst Glauben für finanzielle Wunder. Aber ja, du brauchst einfach Glauben, um deine Füße morgens aus dem Bett zu schaffen, zur Arbeit zu gehen und einfach deinen Tag durchzubekommen. Für deinen Alltag brauchst du Glauben, für dein Leben mit Jesus. Einfach für dein Leben mit Jesus. Und wisst ihr, gerettet werden ist ja Hammer, oder Sigi? Gib's zu. Gib Gott die Ehre, komm schon, es war der Hammer. Also jetzt nochmal für den Livestream, der Sigi sagt, es gibt keine Worte dafür, es war absolut der Oberhammer. Ja, Sigi, so ist es. Genau so ist es. Wisst ihr, mein erstes Jahr als Glaubensleben, es war einfach der Brenner, weil ich halt einfach 20 Jahre sehr verloren war und halt auch einfach, ich war so auch so innerlich heruntergekommen. Ich kann jetzt die ganzen Geschichten, die ich zu erzählen habe, sind jetzt gar nicht mal so krass in Sachen, die ich erlebt habe. Aber ich war einfach fertig. Halt in dem Sinn, dass ich keine Liebe mehr hatte, keine Idee, was ich mit meinem Leben anstellen soll, alle Begabungen in den Sand gesetzt habe. Ich stand halt einfach am Nullpunkt so. Es war einfach auch sau scheiße, ohne Jesus zu leben. So, jetzt habe ich ein Schimpfwort benutzt, ja? Es tut mir auch nur ein Stück weit leid. Ja, Gott wird mich verändern und ich werde es vielleicht noch anders ausdrücken lernen, aber es trifft einfach genau den Kern. Die ersten 20 Jahre meines Lebens waren genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Saumäßig, nie wieder zurück. Es war kaum erträglich. Es war eigentlich nicht erträglich. Ich habe trotzdem irgendwie weitergelebt. Aber jedenfalls gerettet werden, Hammer. Es war so gut, weißt du, Gott hat mich verändert. Und einfach zu wissen, boah, ich bin nicht mehr allein auf dieser Welt. Es ist saugeil. Yes. Und weißt du, was du einfach feststellst, so, weißt du, mein Leben wurde so auf den Kopf gestellt, weißt du, Gott hat mein Leben komplett umgedreht. Später habe ich dann gemerkt, nee, warte mal, Gott hat mein Leben nicht auf den Kopf gestellt, es war auf dem Kopf und er hat mich auf die Füße gestellt. Kein Wunder, dass sich die ersten 20 Jahre so beknackt angefühlt haben, weil ich habe einfach komplett auf den Kopf gestanden mit meinem Leben. Natürlich war alles verkehrt rum. Bin alle meine Wege gegangen und natürlich hat sich das bescheuert angefühlt, weil es einfach falsch war. Und dann, wie gesagt, Gott hat mich genommen und erstmal zu sehen, ja Mann, mein Leben hat eine Bedeutung. Ich habe einen Sinn, es gibt ein ewiges Leben, Gott ist da, er liebt mich, ich bin nicht alleine. Boah, es war der Brenner, ehrlich. Und ehrlich gesagt, das ist immer noch da. Dieses, Mann, ich gehe mit Jesus, Hammer. Das ist nicht weggegangen. Aber eine Erkenntnis ist gekommen. Als Christ, klar, du bist ein neuer Mensch. Jesus hat in dir was komplett neu gemacht. Ich war danach nicht mehr derselbe. Ich bin nicht mehr die Person, die ich mit 18 war. Dieser Mensch, der existiert nicht mehr. Der ist ein Stück weit, ist der weg. Auf der anderen Seite erlebst du dann, wenn du dich bekehrst, deine Bekehrung ist der Startschuss für einen Marathon. Ey, was fängt dann nämlich an? Klar, du bist verändert worden, du bist komplett neu gemacht worden. Aber was fängt an? Die Umgestaltung deines inneren Menschen. Ja, Gott hat dich komplett neu gemacht, geistlich. Aber ja, da ist immer noch ganz viel seelisches, altes, was bearbeitet werden muss. Stück für Stück für Stück für Stück für Stück. Und soll ich euch was sagen? Dafür brauchst du ganz viel Glauben, ganz, ganz viel Glauben. Nicht ein bisschen Glauben, ganz viel Glauben. Wisst ihr, Gott ist so gütig. Ehrlich gesagt, das Ganze, was ich da an Baustellen noch mit mir mitgebracht habe ins Glaubensleben, ist einfach ein riesiger Berg. Und wenn Gott dem einen auf einen Augenblick zeigen würde, du würdest verzweifeln. Und ehrlich gesagt, auch jetzt noch, 14 Jahre gläubig, wenn Gott mir all das, was noch im Argen liegt, zeigen würde auf einem Fleck, es würde mich total überfordern. Ich würde sagen, ey, dafür habe ich keinen Glauben. Tschüss, ich bin weg. Weil würde denken, ey, das kann ich nicht. Aber Gott sei Dank, Gott ist so gütig zu uns. Er zeigt uns halt nur so, wie wir es verkraften können. Halleluja. Und auch so, wenn du auf lange Sicht über dein Glaubensleben guckst, mit dem Fernglas oder so, ich weiß nicht, Lupe oder Fernglas, wie ist denn das? Fernglas, genau. Dann würdest du sowas erkennen, eine gerade Linie nach oben. Das kann ich bestätigen. Es ist aufwärts gegangen. In den letzten 14 Jahren, mein Leben ist aufwärts gegangen. Amen. Absolut. Mit dem Fernglas ist absolut eine gerade Linie zu erkennen. Mit der Lupe bietet sich da ein etwas anderes Bild. Das stellst du nämlich auch fest mit Jesus. Es gibt Bergzeiten und es gibt Talzeiten. Berge und Täler, Berge und Täler. Und Gott weiß schon, warum das so ist. Und ich sage nur, hey, Gott sei Dank, danke Jesus. Weißt du, es gibt so Zeiten, wo alles der Hammer ist, wo Gott dich einfach segnet, wo du einfach richtig bist. Weißt du, er konfrontiert dich gerade mit nichts. Du magst nichts an Sünde und so und dienst halt auch aus gutem Herzen so. Denkst halt einfach, es ist der Hammer, Gott, du bist so gut, danke. Danke Gott. Und du genießt den Segen. Und ich danke Gott für diese Zeiten, ehrlich. Ohne die würde ich es nicht packen. Ich bin sehr dankbar für die. Aber dann gibt es auch die anderen Zeiten, die Talseiten. Und da habe ich auch gelernt, dankbar für zu sein, weil in denen wird man verändert. So am Anfang meines Glaubenslebens war es so, weißt du, du hattest diese Hochzeiten, wo einfach alles gut war und du so super geistlich warst und so und voller Liebe. Und dann wisst ihr, was am Anfang mit mir passiert ist? Ich dachte dann, boah, ich bin ganz schön geistlich. Boah, ich bin eigentlich der Hammer. Und dann, was passiert dann? Also was lernst du dann als Christ? Sobald du so denkst, oh, ich bin eigentlich bin ich der Hammer, ey, wenn die anderen auch so geistliche Entscheidungen treffen würden. Und was machst du dann als erstes? Bruchlandung. Du fällst voll auf die Nase. Das ist mir ein paar Mal so gegangen, bis ich dann immer so gemerkt habe, in so Zeiten, wo alles gut lief, boah, bloß nicht stolz werden. Aber ich habe dann irgendwann festgestellt, nach jeder Bergzeit kommt eine Talzeit. Ey, Gott sei Dank auch dafür. Als ich 26 Jahre alt war, habe ich geheiratet. Hammer. Sehr coole Sache. War ich 26 oder 27? 26, ja, 26. Jedenfalls war ich da schon fast 6 Jahre gläubig. Und echt, Gott hatte mich so verändert, es war so cool, weißt du? Ich meine, mein ganzes Jugendalter war von Unsicherheit einfach Unsicherheit bestimmt. Ich war unsicher ohne Ende, es war schrecklich. Und wisst ihr, Gott hat mich verändert, hat mich sicher gemacht, hat mir Selbstbewusstsein gegeben, hat mir ein starkes Rückgrat gegeben und so. Und ich dachte einfach mit 26, ja, passt, ich bin jetzt heiratsfähig. Mit 20 war ich da nicht an diesem Punkt, weit von entfernt. Aber ja, ich bin jetzt fähig, eine Ehe einzugehen, ich stehe auf beiden Füßen, ich kann wieder ein normales Leben leben und so. Und es war einfach sehr cool eigentlich alles. Dann habe ich mein Referendariat angefangen, zwei Monate nach der Hochzeit. Dann ist meine Frau direkt einen Monat danach schwanger geworden, was eigentlich noch nicht dran war, ein paar Monate später eigentlich erst. Und das Referendariat, die Ausbildung als Lehrer war einfach Horror. Es war schrecklich, wirklich, weil ich halt einfach zum ersten Mal in meinem Leben Sachen nicht hinbekommen habe. Also in der Schule ist mir alles zugefallen. Trotz großer Faulheit bin ich gut durch die Schule durchgekommen, habe meine Klasse übersprungen, es lief alles. Ich konnte irgendwie alles. Aber da habe ich zum ersten Mal Sachen nicht hinbekommen und es war schrecklich. Diese ganzen 2 Jahre dann auch Vater werden, Ehe und dieser ganze Druck, halt einfach, es war einfach eine Horrorzeit, zwei Jahre und ich wurde mit sämtlichen Unsicherheiten konfrontiert, wo ich dachte, dass die längst begraben sind. Und ich dachte einfach, ey, wo kommt das jetzt her? Wisst ihr, alles einfach auf dem Präsentierteller. Und ich bin in diesen 2 Jahren nochmal komplett auseinandergenommen worden von Gott. Und zwar wirklich wie so, Jesus sagt einem, lass uns ans andere Ufer fahren. Du weißt, wo du hin musst und ihr wisst auch, was den Jüngern dann passiert ist unterwegs. Was ist passiert? Krasser Sturm. Das waren, wie gesagt, Fischer. Das waren jetzt keine Mädchen oder so. Sorry, das darf man ja nicht mehr sagen. Mädchen, ihr seid auch der Hammer. Das ist nicht gut ausgedrückt gewesen, aber jedenfalls, wisst ihr, ey, das waren gestandene Fischer, aber die haben sich in die Hose gemacht halt einfach vor diesem Sturm. Es ist ein krasser Sturm aufgekommen und Jesus hat geschlafen und dann haben die gesagt, ah, wir sterben. Und Jesus meinte so, ey, ihr Kleingläubigen, und hat dann den Sturm beruhigt. Und so war es für mich, ich war wirklich in diesem Sturm drin und ich dachte einfach nur, ey, also alles, was ich gepackt habe, war an Bord zu bleiben. Gott sei Dank. Und ich bin am anderen Ufer rausgekommen. Aber ich kann über diese Zeit jetzt nicht die herrlichen Glaubenszeugnisse erzählen, weil ich einfach grad so es gepackt habe, an Bord zu bleiben, weil ich einfach total auseinandergenommen worden bin. Es war schrecklich. Und jetzt so merke ich halt im Nachhinein über ein paar Jahre, wie Gott dann auch Teile wieder zusammengesetzt hat. Aber wisst ihr was? Es war Gottes Weg. Als ich Christ geworden bin, ich hatte ja keine Ahnung, was ich machen soll beruflich. Als erstes habe ich gebetet, Gott, was soll ich beruflich machen? Werd Lehrer. War eigentlich die einzige Sache, die ich nie machen wollte, aber ich habe es dann gemacht. Ich war also auf dem Weg Gottes unterwegs und was kam? Ein riesiger Sturm, wo ich einfach dachte, ey, boah, ich pack's nicht, wie soll ich's packen? Ich halt einfach nur fest. Mehr kann ich wirklich nicht dazu erzählen. Ich bin an Bord geblieben, Gott sei Dank. Und wisst ihr was? Solche Zeiten sind notwendig und sind gut. In den Zeiten wird dein Glaube geprüft. Ich dachte vorher, alles ist mit mir Hammer, mein Leben ist super als Christ, saugeil als Christ, werd Christ. Und dann habe ich erst mal festgestellt, wow, da gibt's noch Bereiche in meinem Leben, die echt mal ernsthaft angegangen werden mussten, wo ich keine Ahnung hatte, dass die überhaupt existieren. Hätte nicht gewusst, dass das alles da ist. Ich wusste es nicht. Aber durch diese Zeit ist mir bewusst geworden. Ja, auch Konflikte sind so eine Sache. Im letzten halben Jahr hatte ich so 3 Konflikte, alle so in derselben Richtung. Ich konnte die überhaupt nicht einordnen. Ich dachte einfach, okay, ja, habe irgendwie eine Regel übertreten, aber ich konnte irgendwie den Konflikt überhaupt nicht einordnen. Wo kommt das jetzt her? Warum sind die Reaktionen so extrem? Das erste so mit unserem Nachbarn, der uns dann beim Ordnungsamt angezeigt hat, wegen irgendwelchen Autos, die gegenüber seiner Einfahrt geparkt haben. Ich erzähle es jetzt ganz kurz, versuche es auch knapp zu halten. Also wir hatten da Konflikte und er ist halt, wie gesagt, er ist noch kein einziges Mal auf uns zugekommen, persönlich halt. Er hat irgendwann mal Leute vorbeigeschickt und so, dann hat er mal rumgeschrien. Dann bin ich auf ihn zugegangen, hey, wo sollen wir parken? Dann haben wir es gemacht, dann dachte ich eigentlich, alles ist cool. Dann habe ich gemerkt, okay, er grüßt mich nicht mehr. Jetzt stand dann irgendwas Ordnungsamt einmal auf der Tür, da wusste man nicht genau, was hat was damit zu tun. Dann kam die nochmal, egal. Jedenfalls, ich dachte halt so, ey, wo kommt dieser Konflikt jetzt her? Ich habe doch keine grobe Sünde, haben wir jetzt in meinem Leben. Wir haben eigentlich versucht, ordentlich uns zu benehmen. Was ist los? Und ja, dann hatte ich auch noch zwei Konflikte in der Gemeinde, die ich auch erst nicht einordnen konnte. Hey, was geht hier ab? Also es ist jetzt nicht die grobe Sünde oder so. Aber was ich halt gemerkt habe in diesen drei Sachen, es ging alles irgendwie in eine ähnliche Richtung. Aber dann merkst du halt, und da sagt die Bibel dazu, jetzt noch eine Bibelstelle, dann komme ich darauf zurück, Hebräer 4, da steht so über das Wort Gottes, lebendig und wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist. Jetzt habe ich wieder sehr schnell geredet. Also da steht so, die Bibel, das Wort Gottes, scheidet Seele und Geist. Und ich habe halt in diesen Konflikten halt festgestellt, boah, es kommt was hoch. Und ich wusste halt, ich habe halt nur gemerkt, ja, was ist das? Was kommt hier eigentlich hoch? Weißt du? Irgendwie so auch so ein Gefühl, ey, soll das ein Witz sein? Also das war halt immer so das Gefühl, was hochkam. Soll das ein Witz sein? Wollt ihr mich irgendwie veräppeln oder so? Und ich wusste dann, ich habe halt gemerkt, ja, okay, ist irgendwie fleischlich, aber ist auch irgendwie in dem schmutzigen Wasser ist auch noch irgendwie ein Kind drin, was ich nicht ausschütten darf. Und dann habe ich halt jeweils in diesen Sachen angefangen zu beten, halt einfach zu sagen, ey, was ist eigentlich Sache, Gott? Und habe halt dann gemerkt, okay, da gab es halt Bereiche, wo ich halt gemerkt habe, da hat meine Haltung nicht gepasst, wo ich dann einfach sagen musste, da muss ich Verantwortung übernehmen, das ist nicht gut, entschuldige ich mich dann auch. Und andere Bereiche gab es halt, wo ich gemerkt habe, nee, das ist eigentlich schon richtig. Nur die Sache ist so, vorher, es war unter der Oberfläche, es war mir nicht bewusst und es war vermischt. Wisst ihr ungefähr, was ich sagen will? Also ich wusste gar nicht, was genau ist da Sache. Jetzt keine grobe Sünde oder so, aber irgendwie sowas vermischt es halt einfach. Und da war halt einfach diese Sache, diese Konflikte, ich habe sie nicht gesucht, ich konnte sie nicht einordnen, aber was haben sie gemacht? Sie haben mich gedrückt an der Stelle, wo ich vorher einfach nicht gedrückt worden war. Und da ist halt erstmal Zeug hochgekommen. Das passiert in so Konfliktzeiten. Es kommt Zeug hoch. Vermischt meistens. Weißt du, meistens halt eine falsche Haltung, verbunden mit was Richtigen und was du nicht einordnen kannst. Und dann habe ich halt gemacht, ich habe gebetet, habe halt die anderen Leute gesegnet, habe um Vergebung gebeten und so weiter, gebetet halt. Dann irgendwann Erkenntnis bekommen, dann irgendwann hat sich das halt sortiert. Und was kann ich sagen nach diesen Sachen? Es hat mich gesegnet. Ich habe jetzt mehr Liebe, sogar für meinen Nachbarn. Ich habe wieder Liebe. Wir grüßen uns wieder oder ich versuche es zumindest von meiner Seite aus. Hab Liebe, Verständnis, auch für die anderen Leute, dass mehr Liebe da, mehr Verständnis. Es hat mir gedient. Es hat mir auch so in meiner Theologie weitergeholfen, in Bereichen Sachen zu sortieren, die ich vorher einfach nicht geschnallt habe so richtig. Es hat mir gedient. Gut, also, um es nochmal kurz zusammenzufassen. Du wirst Christ und ja, Gott verändert dich und er segnet dich. Aber er benutzt halt auch Krisenzeiten, Schwierigkeiten und Konflikte, um dich zu formen. Die Bibel redet davon, dass unser Glaube geläutert werden muss im Feuer der Bedrängnisse. Weißt du, du hast Glauben, die Sache ist nur, der ist halt noch nicht gefestigt, der ist noch nicht geprüft. Weißt du, wenn du jung bist im Glauben, denkst du halt, boah, es ist so einfach zu glauben, du kannst die Welt aus den Angeln heben. Und das ist ja auch so. Aber in gewissen Bereichen bist du einfach nie geprüft worden. Du weißt es nicht. Du weißt nicht, woraus du gemacht bist. Du weißt nicht, was da drin verborgen ist in deinem Herzen. Du weißt nicht, was da abgeht. Du weißt es nicht. Und deswegen, ja, Gott bringt dich dann halt durch so Talzeiten, wo Druck halt einfach mal kommt, wo halt aller mögliche Kram dann hochkommt und den kannst du dann bearbeiten. Und was brauchst du da? Ganz viel Glauben. Ja. Weil, was kann ich auch dazu jetzt sagen? Wisst ihr, ein Fehler halt auch, den ich in meinem Glaubensleben oft begangen habe oder zu viel, ich habe zu sehr auf mich geschaut, häufig. Zu sehr auf meine Stärken, zu sehr auf meine Schwächen. Klar, wenn du Sünde in deinem Leben hast, was machst du dann? Du lässt dich konfrontieren, du versuchst zu verändern. Aber wir haben ja alle Schwächen und so. Und wenn wir uns nur auf unsere Schwächen konzentrieren, unsere Baustellen, unsere charakterlichen Schwächen und nur die ganze Zeit darauf schauen, das produziert keinen Glauben. Vielleicht habt ihr es schon festgestellt. Das produziert Minderwertigkeitsgefühle, das produziert so ein Gefühl von Schwäche, ein Gefühl, ich pack's nicht, die Sünde ist stark, die Versuchung ist stark, aber ich nicht. Das kommt dann, wenn du die ganze Zeit auf dich schaust. Und auch da gilt dasselbe Prinzip. Wen schaust du stattdessen an? Jesus. Ja. Und das ist dann so der letzte Bereich, den ich ansprechen möchte. Ich hoffe, ihr könnt noch. Könnt ihr noch was aufnehmen? Ja, Silvana? Sehr gut. Also, so der letzte Bereich, Du willst ja mit Jesus leben, du meinst es ernst. Und dann ist halt einfach das, was du erkennen musst. Klar haben wir es nicht, wir packen es nicht. Natürlich nicht. Aber sagt die Bibel dazu. Und dafür brauchst du ganz, ganz viel Glauben. Das möchte ich halt einfach so betonen, Malte. Weißt du, in Römer 6, 6 steht halt so, wir sind mit Christus gestorben und mit ihm auferweckt. Das ist eine Bibelwahrheit, über die lohnt es sich nachzudenken und zu beten. Ey, du bist mit Christus am Kreuz gestorben und du bist mit Jesus auferweckt worden. So, was hilft's jetzt? Und dann an anderer Stelle beispielsweise in Epheser 4, da steht so, wir haben den alten Menschen ausgezogen, der verderbt wurde durch seine Begierden und so weiter, wurden erneuert in unserer Erkenntnis, ich rede wieder schnell, aber ich erkläre es gleich, und haben den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild Gottes. Da gibt es halt so drei Tatsachen. Erstens, ja, es gibt diesen alten Mensch, der ist ja da, der ist aber mit Jesus gestorben. Nur die Sache, wenn du die ganze Zeit auf diesen alten Menschen guckst, deine Schwächen, deine Baustellen und so, was passiert? Wo geht dein Leben hin? Habt ihr eine Ahnung vielleicht, wo es hingehen könnte? Nicht aufwärts. Das nutzt nichts. Klar, du musst konfrontiert werden mit deinen Sünden. Aber die ganze Zeit auf deine Schwäche zu gucken, hilft dir kein Stück. Null. Sondern was brauchst du? Du wirst erneuert in deiner Erkenntnis und dann ziehst du den neuen Menschen an durch Glauben, der im Ebenbild Jesu Christi gestaltet ist. Christsein ist was Übernatürliches. Natürlich hast du nicht die Power, du hast nicht die Kraft, dich zu verändern und zu reformieren, dass du ein komplett perfekter Mensch bist. Es hat kein Mensch diese Kraft, sonst wäre Jesus nicht gestorben. Es ist nicht möglich. Ja, es ist möglich, ein Kirchgänger zu sein. Es ist sogar möglich, hier ein Gemeindemitglied vielleicht zu werden. Ich hoffe nicht, aber es ist möglich, wahrscheinlich, weißt du, so den Ansprüchen der Gemeinde zu genügen. Du bist sonntags im Gottesdienst, fällst nicht negativ auf, gehst in die Zellgruppe, dass die Leute denken, ja, passt schon mit dem. Aber das ist ja nicht Christsein. Christsein heißt Jesus ähnlich werden. Und soll ich euch da was sagen? Wir haben es nicht, wir können es nicht. In uns ist nicht die Antwort. In uns ist nicht die Antwort. Sondern was ist die Antwort? Paulus beschreibt das so exakt. Christa, sag's. Das Geheimnis, es gibt nämlich ein Geheimnis. Du denkst vielleicht, ey, es klappt nicht, was ist das Geheimnis? Das Geheimnis ist folgendes. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es gibt eine Hoffnung, dass dein Leben übernatürlich herrlich wird. Es gibt eine Hoffnung, dass du Jesus ähnlich wirst. Und wo ist die Lösung? In dir, in deinen Fähigkeiten? Nein. Wo ist die Lösung? In Christus, in Jesus. Die Frage ist, wen oder was schaust du an? Glauben ist nicht schauen. Wenn du schaust auf deinen Charakter, Glauben ist nicht schauen. Darauf schauen ist nicht Glauben. Du packst es nicht. Schnallst du es? Schnall ich es? Wir packen es eh nicht. Es geht nicht. Es geht nicht, weil es unmöglich ist. Ohne Glauben ist das unmöglich. Und wen musst du anschauen? Jesus. Weil sonst, es wird sich nichts ändern. Es wird sich einfach nichts ändern. Steht halt so in 2. Korinther 4, wir haben den Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Kraft, überragende Kraft Gottes, die überragende Kraft von Gott ist. Also um das Dilemma nochmal zusammenzufassen. Im Leben mit Jesus brauchst du ganz, ganz viel Glauben. Warum? Und dann bin ich auch fertig und komme zur Zusammenfassung. Warum? Du hast den Schatz Gottes, die Errettung ist ja ein großer, großer Schatz, aber er kommt in irdenen Gefäßen mit viel Schwäche. Ich rede jetzt von mir. Da ist definitiv ein Schatz reingekommen in mein Leben, was sehr Kostbares, was ich nicht mehr fallen lassen werde. Ey, ehrlich, meine Beziehung zu Jesus werde ich mir von niemand von euch nehmen lassen und von niemand draußen. Von keinem Engel und von keinem Dämon. Ich gehe nicht weg. Ich prophezei das jetzt einfach durch die Gnade Gottes. Das lasse ich mir nicht rauben, weil es mir einfach zu viel wert ist. Ein kostbarer Schatz. Aber er kommt in einem irdenen Gefäß. Ich bin nicht die Lösung. Wenn ihr hier hinguckt, dann seht ihr ganz viele Baustellen auch. Meine Frau wird das bezeugen können. Ey, natürlich, ich bin's nicht. Ich stehe hier nicht als die Lösung. Ich kann nur wirklich zur Seite treten und zu sagen, ey Leute, lasst uns Jesus anschauen. Ich hab's nicht, du hast's nicht, wir haben's nicht, aber Jesus hat's. Halleluja. Also Fazit, ey, wir brauchen Glauben. Und ja, investier doch auch da in Glauben rein. Da gibt's bessere Sachen, das möchte ich halt auch sagen. Wir haben einen gewissen Stand in der Gemeinde. Auch die Pastoren sind echt super Leute, wirklich geistliche Leute, die meinen es ernst, die sind Hammer. Aber es gibt in allem, es gibt immer einen höheren Standard. Wir sind nie am Ende angekommen. Mit Jesus gibt es bessere Dinge. Jesus ist ja unser Maßstab. Bist du denn schon hundertprozentig wie Jesus? Bist du in allem vollendet? Siehst du dieselben Sachen, die Jesus gesehen hat? Hast du denselben Charakter, dieselbe Güte, dieselbe Liebe? Bist du schon so? Ey, dann sage ich dir, dein Leben ist noch nicht zu Ende, dein Lauf ist noch nicht zu Ende. Streck doch deinen Glauben aus, Jesus ähnlicher zu werden. Die Lösung ist doch eh nicht bei dir. Die Lösung ist bei ihm. Setz doch da deinen Glauben ein. Lass uns doch da einen Schritt weitergehen. Wir haben es eh nicht. Wir haben nichts zu verlieren. So ist es. Das bringt mich zu einer kurzen und knappen Zusammenfassung. Also Punkt 1, was ist Glaube? Was ist Glaube? Was ist Glaube nicht? Schauen. Glauben ist nicht schauen. Das Glaubensprinzip ist für uns schwierig in Europa und in der westlichen Welt, weil wir sehr kopflastige Leute sind und einfach nur glauben, was wir sehen, primär oder dazu zumindest erzogen werden. Und auch die Schule und so weiter wird uns das ja gelehrt und Fernsehen und so. Glaub das, was du siehst. Und da möchte ich dir sagen, das Reich Gottes ist komplett umgekehrt. Die Welt steht auf dem Kopf, das Reich Gottes steht auf den Füßen und da heißt es halt, die wirklich richtigen, wichtigen Sachen, die ewigen Dinge sind nicht sichtbar. Liebe, Glaube, Hoffnung, Herrlichkeit, diese Dinge sind nicht sichtbar. Genau wie diese Bereiche Heilung, Wohlstand, göttlicher Segen, das ist ja erstmal nicht sichtbar. Und du kriegst es auch nicht, indem du das Problem anklotzt. Glauben ist nicht schauen. Du musst halt einfach die unsichtbaren, ewigen Sachen angucken. Und wo siehst du die? Was machst du, wenn dein Glaube unvollständig ist? Im Wort. Klar, hier ist die Lösung. Da ist die Lösung. Aber weißt du, die Bibel führt dich nur zur Lösung, wenn sie dich zu Jesus führt. Die Bibel führt dich nur zur Lösung, wenn du sie mit dem Heiligen Geist zusammen angehst. Und die Bibel führt dich nur zur Lösung, wenn du eine grundsätzliche Bereitschaft hast, auch dich verändern zu lassen. Wenn du sagst, es ist mir egal, ich will nicht, ja gut, dann ist das halt. Dann ist das halt der Deckel von deiner Erfahrung in diesem Bereich. Klar, bist frei. Aber es ist ein kindlicher Glaube an einen liebenden Vater. Es ist nicht unsere riesige Anstrengung, es ist Gottes Güte. Wir haben es nicht, er hat es. Er gibt uns Geschenke, wir empfangen sie durch Glauben. Das bringt halt auch eine Entspannung ein. Und das Dritte ist halt, du brauchst ganz viel Glauben in deinem täglichen Leben mit Jesus für Charakterveränderung. Einfach für das Leben mit Jesus. Brauchst du ganz viel Glauben, weil du kommst in Konflikte, du kommst in Schwierigkeiten, die dienen dir, wenn du sie im Glauben angehst. Wenn du halt betest über die Sache, segnest, vergibst, selber um Vergebung bittest, dann segnen dich die Dinge. Können dich auch zu Fall bringen, wenn du es halt nicht im Glauben angehst, aber können dir dienen. Deswegen, ja, wir brauchen Glauben. Und warum brauchen wir Glauben? Wir haben es nicht. Wir sind nicht die Lösung. In uns steckt nicht die Lösung, in Jesus steckt die Lösung. Amen. Amen. So, ich übergebe jetzt gleich den Gottesdienst wieder in die Hände meiner Frau. Livestream, es war schön, dass ihr dabei wart. Im Glauben bin ich eigentlich relativ sicher, dass ungefähr 150 Leute zugehört haben. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht waren es auch nur 3. Aber jedenfalls war schön, dass ihr dabei wart. Gut, ja, also ein bisschen reagieren ist halt auch gut. Weißt du, wenn dich jetzt was angesprochen hat, was meine Hoffnung wäre, mein Gebet war jetzt einfach nicht einfach nur was predigen, sondern wirklich was, wo Gott dich auch anrührt. Das wäre echt meine Hoffnung, mein Gebet. Dann ist es halt klug zu reagieren. Dann lass es nicht einfach wieder, weißt du, lass es nicht auf deinen Weg gefallen sein, wo es wieder von den Vögeln gepickt wird. Mach was damit. Der Glaube kommt. Da sagt die Bibel halt auch noch, weißt du, wie wächst die Pflanze? Du pflanzt sie in das Erdreich rein und dann ganz von selber kommt erst die Ehre, der Halm, dann die Ehre, dann die volle Frucht. Der Glaube wächst, pflanz ihn ein, lass ihn wachsen. Also mein Gebet jetzt einfach wäre, das, was Gott dir jetzt gerade an Samen gegeben hat, pflanz es ein, lass es wachsen. Es wird Glauben produzieren. Wollen wir es machen? Gut, erste Gruppe, die ich nochmal ansprechen möchte. Vielleicht bist du noch an dem Punkt, wo du halt einfach sagen musst, ey, ich habe keine Beziehung zu Jesus. Ich gehe ohne Jesus. Fakt ist, Stand jetzt, ich gehe allein durchs Leben. Und da möchte ich dich einfach so ermutigen, geh einen Schritt auf Jesus zu. Ey, ernsthaft, geh einen Schritt auf Jesus zu. Weißt du, probier es doch aus. Meine Frage ist, was hast du zu verlieren? Also ich weiß jetzt nicht, wen ich jetzt hier anspreche, ob ich jemanden anspreche. Ich hoffe es. Was hast du denn zu verlieren? Ich meine, du hast doch schon so viel ausprobiert. Hat es denn geklappt? Hat es denn das ewige Glück gebracht, was du dir gesucht hast? Hat der Typ, hat die Braut, die Frau, war das die Lösung? War das das Ding, was du immer haben wolltest? War das die Lösung? War das die Lösung? Bist du denn wirklich zufrieden geworden? Hast du wirklich den Frieden gefunden? Dann sage ich dir, was hindert dich, Jesus auszuprobieren? Es hat einen Preis. Es hat halt einen Preis zu sagen, Jesus, du bist jetzt Herr, du bist Chef. Ich pack's nicht, ich brauche dich. Das ist der Preis. Aber es steckt so viel da drin. Er gibt dir so viel Gutes und ja, er ist die Antwort. Weißt du, auf meine Fragen war Jesus die Antwort und ist Jesus die Antwort. Das möchte ich dir sagen, es gilt auch für dich. Möchte ich so bitten, wirklich einen Schritt auf Jesus zuzugehen. Gut, also jetzt ein kleines Angebot. Wir beten jetzt einfach mal zusammen und du kannst mitbeten, wenn du möchtest. Also dazu würde ich euch bitten, noch mal kurz aufzustehen. Macht ihr das? Herr Jesus, ich weiß, ich pack's nicht, aber ich komme jetzt zu dir. Herr, ich habe ein Maß an Glauben und hilf mir, wo der noch unvollständig ist. Begegne mir, komm in mein Leben und sei auch Herr in meinem Leben. Ich möchte es wirklich mit dir ausprobieren. In Jesu Namen. Amen. Schlüssel hierzu ist wirklich anzufangen, mit Jesus zu reden. Das möchte ich dich einfach so ermutigen. So ein nachgeplappertes Gebet, das kann ehrlich helfen, indem es dir halt hilft, diesen ersten Minischritt mal zu machen, auf Gott zu, halt einfach zu sagen, ich fange mal an, mit Jesus zu reden. Aber dann möchte ich dir sagen, ab hier fängt's an. Fang bitte doch einfach an, mit Jesus zu reden. Er kann sich sehr stark bemerkbar machen. Probier's mal aus, bitte. Meine Empfehlung, probier's bitte aus. Probier's bitte aus. Ja, also solltest du da irgendwie Hilfe wollen, sagen, ja, ist gerade was passiert, ich möchte auch gerne einfach irgendwie mehr erfahren, einen Schritt weiter auf Jesus zutun, dann würde ich dir ganz wärmstens die zwei übernatürlich gut aussehenden Leute da empfehlen, ans Herz legen, den Wolfgang und die Erika in braun und in weiß. Also auf die kannst du dich nochmal zugehen nach dem Gottesdienst. Ansonsten übergebe ich jetzt an meine Frau. Sollen wir noch einen Aufruf machen so zu dem Thema, oder?
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, dass Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.